schönen guten Abend. Wir brauchen Mut zum Leben, zum Kämpfen, was auch immer ist, alles zu ertragen in dieser Welt, was das Leben auch alles ist. Ich habe hier das Thema heute, sammle feurige Kohlen. Und das ist eine persönliche Geschichte. Mein Vater oder wir als Familie haben im Bayerischen Wald einen Bauernhof gekauft, sind betrogen worden. Bisschen, ja, das Haus ist frei, ihr könnt es haben und so weiter. Aber die Leute drin sind nicht ausgezogen. Wir hatten eine Räumungsklage, 3 Räumungsklagen waren da, aber die Leute sind nicht rausgezogen. Und dann, als die Polizei kam und die Räumungsklage durchführte, dann ja, wurde alles rausgetragen. Und als dann die Leute rausgeführt worden sind aus der Wohnung, aus dem Hof, aus dem Gehöft, dann sagt mein Vater, ich lade euch ein zum Tee trinken. Und die Polizei hat gesagt, sind Sie verrückt? Ja, und gerade diesen Vers hat mein Vater gelesen morgens in der Andacht, dass man feurige Kohlen sammeln soll. Und wir haben diese Leute als Freunde gewonnen und die kamen so alle Jahre wieder und haben uns Blaubeeren gebracht, Pilze gebracht und dergleichen. Wir sollen feurige Kohlen sammeln. Und ich lese Römer 12, Vers 20. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet er, so gib ihm zum Trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Verstehst? Und das ist meine Botschaft heute. Du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Du wirst ihn beschämen, ihn demütigen, erniedrigen, wie auch immer ist, fertig machen. Und du wirst triumphieren. Wir haben sie als Freunde, weißt, man hat schnell Leute als Feinde, aber wir haben sie als Freunde geworden. Ja, und zuerst haben sie unheimlich viel Schaden gemacht. Meine Mutter, wenn sie im Garten was gepflanzt haben, haben sie den Hund reingejagt und dann alles zertreten und alles kaputt gemacht. Ja, aber so, wenn du feurige Kohlen sammelst, lebst du ein siegreiches Leben. Es ist schlecht. Ja, manchmal sogar sind die Leute gehässig. Aber wir sollen großzügig sein. Das ist feurige Kohlen zu sammeln. Beschäme deine Feinde, heißt es hier. Ja, beschäme den Teufel, das Böse. Und wir sollen nicht das Böse mit Bösen vergelten, sondern das Böse mit dem Guten zu überwinden. Als Kinder Gottes haben wir einen wunderbaren Auftrag in dieser Welt, anders zu sein als die Weltmenschen, als die Ungläubigen und so weiter. Und das ist heute nicht mehr modern, dass Christen anders sind. Sie sind gleich wie die Welt. Das ist kein großer Unterschied. Ja, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn. Am Schluss laufen alles zahnlose Leute rum. Ja, wir sollen aufhören, nach dem jüdischen Gesetz zu leben. Wir sollen ein anderes Gesetz haben, das Gesetz der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Gebot der Bibel. Die Liebe ist das Größte. Alles hört auf. Weissagung hört auf. Krankenheilung hört auf. Ja, auch der Glaube hört auf. Auch die Hoffnung hört auf. Ja, aber Liebe bleibt in alle Ewigkeit. Die Liebe ist es auch. Ja, dass wir sogar auch die lieben, die uns unsympathisch sind, komisch sind oder andersartig sind, ein anderes Gebetsbuch haben. Wir sollen die Menschen auch lieben, auch wenn sie schwierige Typen sind. Und es gibt schwierige Menschen. Du kommst nicht mit allen Menschen gleich aus. Ja, Christen leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern sie leben unter der Gnade. Ja, sie leben anders, nach einer anderen Art. Das Gesetz ist Fluch eigentlich, ja, ist Verdammnis, ist mit Strafen belegt, sind Gebote und Verbote. Ja, wenn du das machst und das und das, dann hast du das und das. Und wenn nicht, dann passiert das und das. Wir sind erlöst als Christen von dem Gesetz. Wir sind unter der Gnade. Halleluja. Wir sind befreit. Ich muss nicht mehr machen, verstehst du, dass ich vergelte, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus hat alles für mich getan. Dort auf Golgatha, er ist für mich zum Fluch geworden. Er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Er hat sich kreuzigen lassen. Ja, für den Gläubigen gibt es keinen Fluch und keine Verdammnis mehr, meine lieben Geschwister. Ja, die Gnade verdrängt die Verdammnis. Die Gnade ersetzt, ja, die Verdammnis. Die Gnade ist eine positive Kraft. Sei gnädig, ich lade euch ein zum Tee. Und die Polizei sagt, sind Sie verrückt? Machen Sie, was Sie wollen. Ja, und sie sind wieder zurück ins Haus gegangen, da, wo sie ausgezogen sind. Aber die ganzen Möbel sind dann irgendwo im Lager eingelagert worden. Gnade macht aus Sünder Heilige. Ja, aus einem Schwachen stark. Das ist, was Gnade macht. Die Gnade hebt das Gesetz auf. Und vor Gott haben wir alle Amnestie. Stellen wir vor, Vergebung. Amnestie. Seit Jesus, seit seinem Tod muss niemand mehr mit Schuldgefühlen rumlaufen oder Komplexe haben oder egal welche andere Art von Minderwertigkeiten. Wir sind alle Begnadigte. Ja, da ist niemand mehr minderwertig oder zweiter Klasse. Ja, vor Gott sind sie alle gleich. Wir sind also mal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber jetzt durch Jesus Christus sind wir begnadigt. Bei Gott sind wir alle gleichwertig, wertvoll, kostbar, einmalig, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Ja, selbst wenn wir die Norm erfüllen, ja, oder nicht erfüllen, das ist vollkommen egal. Wir sind begnadigt. Halleluja. Wir sind begnadigt. Selbst wenn einer von uns aus der Reihe tanzt, komisch ist und so weiter. Ich denke nur an den verlorenen Sohn. Der ältere Sohn, der zu Hause war, war dem Vater genauso wertvoll, genauso lieb, wie der verlorene Sohn, der nach Hause kam und alles verplempert und verlebt hat. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Freu dich. Und er macht sogar ein Fest. Und dann sagt der andere Bruder, und mir hast du nichts gegeben. Viele Menschen kommen sich schlecht vor, auch Gott gegenüber. Und mir hast du nichts gegeben. Und sie lassen sich vom Teufel Schuldgefühle einreden. Und mein Thema ist, sammle feurige Kohlen. Ja, lebe ein anderes Leben nach anderer Art. Lass dich vom Teufel nicht Schuldgefühle einreden. Sich selbst, ja, sogar was einreden, ich bin ein Versager. Ja, versagt, nein. Wir haben alle versagt. Jeder Mensch auf diesem Planeten Erde hat versagt, seit Adam und Eva. Ja, Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel, sagt der verlorene Junge, der nach Hause kam. Der verlorene Sohn sagt, dass er nicht der Norm entsprochen hat. Er hat das ganze Erbe verludert, alles versaut, sein Leben falsch gelebt. Bei den Schweinebauern ist er gelandet. Ja, er hat sich selbst seinen Weg verbaut. Und jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Jeder Mensch, ja. Und ich habe diese Tage gehabt auch, ja, Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Wir müssen vorsichtig sein, was wir reden, was wir denken, was wir tun. Ja. Und jeder muss seine Suppe auslöffeln. Die Bibel sagt uns, dass kein Mensch das Gesetz halten kann, nicht einmal Moses. Bevor das Gesetz, diese Tafeln, die Erde erreichten, wurden sie zerstört, zerschlagen, weil die unten das goldene Kalb hatten und davor tanzten. Ja, Paulus sagt, das Gute, das ich will, und er war ein Pharisäer, das Gute, das ich will, tue ich nicht. Ja, und er war ein Pharisäer von Pharisäern. Von Natur aus sind wir alle falsch programmiert. Und hier, sammle feurige Kohlen. Gott hat das alles gemacht für uns. Ich muss mich nicht genieren. Ja, Gott, ich habe versagt, ich habe gefehlt, ich habe einen Bock geschossen, was auch immer ist. Von Natur sind wir alle falsch programmiert, ihr Lieben. Aber Gott arbeitet im Hintergrund. Durch das Kreuz sind wir mit Gott versöhnt. Gott arbeitet im Verborgenen. Er erinnert uns an unsere Vergangenheit. Ja, er arbeitet an uns, wenn uns niemand zuschaut oder wenn wir ihm nicht zuschauen. Und wir merken oft gar nicht, wie Gott an uns arbeitet. Ja, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Der Mensch kann das Gesetz Gottes nicht und niemals halten. Die Bibel ist so ein dickes Buch. Wenn du das alles halten möchtest, schaffst du es gar nicht. Ja? Selbst wenn du dich noch so anstrengst, selbst die Engel konnten es nicht halten. Denn ein Drittel der Engel sind gefallen, als Satan sie versuchte. Und er ist und bleibt immer der Mensch als Mensch zweiter Klasse. Er ist eine Kopie Gottes, aber Gott liebt ihn. Lass uns Menschen machen nach unserem Bild. Ja, und wir sind auf dem Weg der Heiligung, des Gerettetwerden, ja. Wir sind ein Duplikat, ein Durchschlag Gottes. Wir sollen leben. Und wir sollen leben mit seiner Hilfe, durch seine Gnade, was es auch immer ist. Er will uns helfen, dass wir aufrecht gehen, dass wir unser Leben gestalten. Der Mensch ist Gottes Agent hier, sein Stellvertreter auf Erden, nicht der Papst. Der Mensch. Er soll die Erde, die Welt für Gott zurückerobern. Und Gott in den Menschen ist die größte Kraft, die unsichtbare Kraft. Bei Menschen ist alles unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Der Mensch darf keine Schwäche zeigen. Er muss hart bleiben. Das ist meine Botschaft hier. Sammle feurige Kohlen. Zeig dem Teufel die Zähne. Stell dich auf die Hinterfüße. Ja, und wehr dich. Denn du musst die Welt für Gott erobern. Für Gott arbeiten. Du musst hart bleiben. Du musst nicht dem Teufel gehorchen, Bruder, Schwester. Ja? Und nicht auf ihn hören. und keinen Kompromiss mit ihm machen, ja, und ihm kein einziges Wort glauben. Ja, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, ja. Und das ist es. Bleibe hart. Morgen wird mein Thema sein, bleibe unerschütterlich. Unerschütterlich. Gib ihm nach, nicht nach. Nein, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das Gute in dir, das, was von Gott ist, im Menschen ist, muss siegen. Und in jedem Menschen ist etwas Gutes drin. Ja, wir sollen nach der Gerechtigkeit Gottes trachten. Zuerst mal nach dem Reich Gottes und dann nach seiner Gerechtigkeit. Was ist richtig? Was ist der Wille Gottes? Was will der Herr? Ja, trachte nach diesem Übernatürlichen, das er uns Menschen gegeben hat. Der Mensch muss ja die Welt für Gott erobern, und zwar durch die Technik, durch Bauen und Pflanzen. Adam hat sogar den Garten bebaut, bepflanzt und die Tiere erzogen und die Tiere ja geleitet. Und wir haben auch den Auftrag hier, macht euch die Erde untertan. Künstliche Intelligenz zum Beispiel, auch das gehört dazu. Wir Menschen sind auf dem besten Weg, die Erde uns untertan zu machen. Die Welt braucht Menschen, die feurige Kohlen sammeln, die ausleben das, was sie glauben. Ja, und diese Welt beweisen, mit Gott können wir was, mit Gott springen wir über die Mauer. Wir leben den Glauben aus, Brüder und Schwestern, und setzen Gottes Schöpfungswerk hier auf diesem Planeten weiter. Wir sind Missionare, Botschafter Gottes, Gesandte Gottes. Ja, und das passiert, indem wir Liebe üben. Einfach die Liebe weitergeben. Die Welt braucht Menschen, die aus der Hölle den Himmel machen. Ja, und wir sollen das Leben der Menschen versüßen, erleichtern, ja, bequem machen. Und wir sind jetzt in der Phase als Menschen, die sich das Leben hier bei uns, vor allem im Westen, bequem machen. Trachte nach dem Reich Gottes, ja, nach seiner Gerechtigkeit. Hasse das Böse. Deshalb heißt es auch in der Römer 13, die Obrigkeit, sie trägt nicht umsonst das Schwert, damit sie das bestraft und die bestraft, die unzüchtig und ja, ungerecht sind, ja, die Sünde einsperrt, die Rebellen, ja, erledigt und die Menschen sich von der Sünde, von dem Bösen, von dem Negativen sich abwenden. Und wir als Christen, wir sollen durch Vergebung unser Leben weiterleben, die Liebe ausleben, Opfer bringen, und jede Mutter bringt Opfer für ihr Kind. Die Welt braucht Menschen, die den Weg des Kreuzes gehen, sich aufopfern für andere. Der Kirchenvater Tertullian hat einmal gesagt, das Reich Gottes wird gebaut durch die Märtyrer. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Und jeder noch der schwächste Gläubige, der in den Riss tritt und sagt, nein, das nicht, bitte nicht. Ja, jeder Einzelne von uns macht den Unterschied. Ja, wir können viel bewegen. Einzelne Menschen, die an Gott glauben, an das Gute glauben, an sich selber glauben, die können die Dinge verändern. Gläubige dürfen nicht Feiglinge und Weichlinge sein. Der Teufel triumphiert in dieser Welt nur, weil Christen nichts mehr wagen, nichts mehr riskieren, sich zurückziehen in ihr Schneckenhaus, in Privatleben oder was auch immer ist. Ja, wir sollen aufstehen und sagen, nein, so nicht, so nicht, so nicht. Pastor Martin Niemöller, der ja in Berlin wirkte und hier ja gute Arbeit getan hat, er hat einmal was gesagt. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Ja, als die Nazis dann später die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, weil ich kein Sozialdemokrat war. Und als die Nazis die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Ja, und als sie die Juden holten, habe ich auch nicht protestiert. Ich war ja kein Jude. Und dann als sie mich holten, war niemand mehr da, der für mich protestierte, ein Wort einlegte. Und wir sollten für die Schwachen das Wort einlegen. Ja, Leute aus dem Gefängnis holen, die ungerecht verurteilt worden sind. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien, steht einmal in der Bibel. Das Schweigen ist die große Sünde der Christen. Martin Luther King hat einmal gesagt, unser Leben beginnt zu enden an dem Tag, an dem wir über Dinge schweigen, die wichtig sind. Rede für die Dinge. Ja, und ich habe einmal einen Dienst gehabt im Gefängnis, war eingeladen nach Gefängnis nach München zu predigen. Und dann habe ich abgesagt, von Heilbronn bis nach München, nur für eine Predigt zu fahren im Gefängnis. dorthin habe ich abgesagt. Und dann hat meine Frau gesagt, und was hätte Jesus gemacht? Und ich weiß, was Jesus gemacht hätte. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ich war krank und ihr habt mir nicht gedient. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Und dann war ich so frustriert, verstehst du? Meine Frau hat mich mit Worten fertig gemacht. Was hätte Jesus getan? Ich wusste, was in der Bibel steht, was Jesus getan hätte. Und dann habe ich Amnesty International angerufen, habe gesagt, habt ihr irgendjemand, für den ich mich einsetzen könnte? Und dann, ja, haben sie mir gesagt, ja, da ist ein Frommer irgendwo im Bulgarien, im Gefängnis und dergleichen. Das ist so ein Frommer, so ein Pfingstler. Als ich Pfingstler hörte, habe ich gedacht, nein, das ist genau für mich. Und dann habe ich gesagt, schicken Sie mir die Adresse und ich setze mich für ihn ein. Ich habe über 150 Briefe geschrieben, überall telefoniert und mich eingesetzt für seinen Bruder, Pavel Ignatov. Ja, und dieser Bruder ist dann herausgekommen, als der Außenminister Scheel dort runterfuhr, hat er das Anliegen mitgenommen, hat er gesagt, ich setze mich dafür ein. Und er hat gefragt, den Schiffgor, wie geht es dem Pavel Ignatov? Ja, und ein paar Tage später war der frei und habe ich nicht geglaubt. Und dann rufe ich die Schwester, die war in Finnland damals, an und sage, wie geht es dem Pavel Ignatov? Ja, ich habe es gehört, er ist frei. Ja, er und zwei andere Brüder sind frei geworden, einfach durch meinen Einsatz, durch meine Aktivität. Wir müssen uns einsetzen für Leute, die gefangen sind, die schwach sind, die krank sind, die Hilfe brauchen. Ja. Und nicht, dürfen nicht schweigen. Viele schauen weg, wenn Ungerechtigkeiten da sind, sagen nichts und tun nichts und decken die Sünde sogar zu. Ja, wir sollen das Schweigen brechen, uns nicht genieren, was auch immer ist, nichts verschweigen. In dem Namen Jesu. Ja, und ist es wirklich, dass wir uns einsetzen? Wir sind Salz und Licht in dieser Welt und der Teufel hat Angst. Ja, wenn du die Öffentlichkeit mobil machst, wenn du an die Öffentlichkeit gehst, ja, ich denke an unseren Bruder Roger aus Kongo, der sollte abgeschoben werden hier in Berlin. Er war mein Mitarbeiter in der Gemeinde für die Farbigen und der sollte abgeschoben werden und da haben wir uns auch eingesetzt, beim Innenminister demonstriert, mit der Gemeinde vor dem Innenminister Lieder gesungen, Freiversammlung gemacht und das war damals noch der Schilly und haben wir einfach laut vor seinem Fenster gerufen, lassen Sie Roger und so weiter frei und auch da passierte ein Wunder, plötzlich wurde er auch freigelassen im Gefängnis, sollte abgeschoben werden. Weißt du, wir müssen manchmal für Leute da sein, die abgeschoben werden, die nicht geliebt werden, was auch immer ist. Ja, einsetzen für Menschen. Und eines Tages brauchen wir vielleicht Hilfe. Vielleicht, ja. Brich das Schweigen. Sag, was Sache ist. Verschweige nichts. Das Böse muss entlarvt werden. Ungerechtigkeit muss entlarvt werden. Trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes. Ja. Dem Teufel muss das Handwerk gelegt werden. Sonst mordet er und verführt er weiter. Und wir sind in dieser Welt, dass wir unsere Stimme erheben. So wie Martin Niemöller es sagte, wir sind auf dieser Welt, um das Böse durch das Gute zu überwinden. Und Roger hat lange Zeit bei mir in der Gemeinde mitgearbeitet, was auch immer ist. Wir sind das Salz der Erde, Geschwister, wir haben einen göttlichen Auftrag. Wir sollen die Welt von dem Sündenfäulnis verhindern und abhalten. Der Wille Gottes muss durchgesetzt werden, das Gute. Wir sollen nicht die Ungerechtigkeit zulassen oder was auch alles ist manchmal passiert, was heutzutage oft ist mit den Flüchtlingen, nur Konsumdenken. Nein, wir müssen Menschen in Not helfen, wo auch immer. Wir müssen Menschen in Not helfen, ja, sammelt feurige Kohlen. Wir sollen einfach unsere Stimme erheben, den Willen Gottes durchsetzen, die Tugenden Gottes verkündigen, seine Heiligkeit predigen und ausleben natürlich. So wie mein Vater, sind Sie verrückt? Sind Sie verrückt? Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Wir müssen kämpfen für das Gute, für das Liebe, für die Gottes Gerechtigkeit. Wir sind hier zum allgemeinen Nutzen, ja, für Kinder, was auch immer ist. Unser Leben hat einen Zweck. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Salzkraft verliert, wie kann es dann wieder salzig gemacht werden? Nicht mal zum Streusalz ist es wenn das alles dumm geworden ist. Es ist aber zu nichts mehr gut, außer dass man weggeworfen wird und zertreten wird. Und dann sagt Jesus weiter, du bist der Welt Licht. Eine Stadt auf dem Hügel kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Lampe an und stellt es unter dem Scheffel. Stattdessen stellt man auf einen Leuchter und ihr seid das Licht. Und so soll dein Licht vor den Menschen leuchten, damit sie deine Tugenden, deine guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Und das ist, wie wir uns ja im Himmel bekannt machen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Ach, der hat mich zum Herrn geführt, der hat mir geholfen, der hat mir Geld geliehen, was auch immer ist. Und so sind wir wie Jesus und predigen das Wort auch hier. Ja, durch das Wort Gottes vertreiben wir Dämonen, reden den Leuten dumme, blöde Geister aus, ja, negative Gedanken. Wir reden den Leuten die ganzen scheinheiligen Gedanken aus, Gedanken der Krankheit, der Armut, der Schwachheit. Wir sagen, der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme sage, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche. Und wir beantworten die Fangfragen, rüsten die Gläubigen aus, gegen den Strom zu schwimmen. Und das mache ich in meiner jeder Predigt. Jemand kam die Tage zu mir her und sagt, Bruder Matthäus, machst du Seelsorge? Und er sagt, nein, in meinen Predigten gebe ich so viel Seelsorge weiter. Wenn du aufpasst und zuhörst, dann hast du Seelsorge. Ja, und kannst für deine Seele selber sorgen. Selber sorgen. Ich kann nur ab und zu mal beten, wenn es nötig ist. Aber eigentlich, da kriegst du so viele Ratschläge. Lebendige Christen sind Gewinner. Sie sind Salz. Sie halten die Welt vom Fäulnis auf, widerstehen den Lügen Satans, den negativen Einstellungen, Auffassungen und Haltungen. Ja, der ganzen negativen Philosophie und den ganzen negativen Gefühlen, was da in der Welt alles ist. Durch die Gnade Gottes bist du anders. Du lebst es aus. Ja, leb das aus, was hier gepredigt wird. Und hast genug zu tun. In einer Predigt, da ist so viel drin, so viel Sprengstoff. Durch die Gnade Gottes bist du anders als die anderen. Ja, in deiner Umgebung, wo du arbeitest, wo du lebst, wo du in die Schule gehst, was auch immer ist, leb den Menschen Jesus vor. An unserem Beispiel werden Menschen gesund, ja, geheilt. Ja, lebe in kleinen Stücken vor. Du bist wie ein Lachs, also dieser Fischlachs, verstehst du? Wie ein Lachs, du schwimmst vorwärts gegen den Strom, aufwärts und dann springst du. Und ja, zu den Laichgründen oder zu den Ursprüngen, wo die Lachse herkommen. Und das ist der Sinn der Sache. Wir müssen wieder zu den Ursprüngen zurückkommen. Die Ursprünge des Glaubens, des Lebens, des Menschseins. Wahre Christen sind nicht nur fromm und sie tragen nicht nur den Namen, ich bin ein Christ. Die sind wie Christus. Die leben wie Christus. Die benehmen sich wie Christus. Sie haben auch Christus in sich. Und das ist das große Geheimnis. Jesus in mir, sie leben Christus den Menschen vor. Die Christen wurden erst Christen in Damaskus genannt. Zuerst heißt es, sie waren Jünger Jesu. Ja, der Ananias war ein Jünger Jesu in Damaskus und so dergleichen. Und dann wurden sie Christen genannt, weil sie Christus in Mini-Format waren, in Kleinformat waren. Sie lebten wie Christus. Sie haben den Geist und die Gesinnung Jesu gehabt. Ja, wer an Jesus glaubt, sollte auch so sein, wie Jesus ist. Ja, sonst soll er seinen Namen ablegen. Ja. Es gibt so viele Scheinchristen, meine Lieben. So viele Scheinchristen. Gott möge mir vergeben, dass ich so denke. Ja. So viele sind Pharisäer. Wie Jesus einmal sagte, sind übertünchte Gräber. Schön weiß von draußen, verstehst du? Aber innen drin voller Totengebeine. Nur äußerlich sind sie Christen, aber nicht mehr innerlich. Und wir müssen wieder so weit kommen, dass wir innerlich Christus ähnlich werden. Zu sein wie Jesus. Ja. Doch bei Gott zählt nur das Innerliche, unser Innenleben, was wir drin sind, was wir im Geist, im Denken, im Handeln ausleben. Christus in Kleinformat. Ja, dass man es auch sagt, ja, dass man das tut, was man sagt. Seid Täter des Wortes, dass man nicht nur heilig und fromm redet, sondern wirklich ein Heiliger ist. Ja, wirklich ein Heiliger ist. General Heinrich Wither, ein Prediger, so vor im letzten Jahrhundert natürlich, war General aber auf der einen Seite, aber ja, war auch Prediger, hat viele Gemeinden gegründet, vor allem diese Elim-Gemeinde. Ja, und er kam von einem Ritt zurück und da war an seinem Jackett ein Riss. Und dann fragte er die Kompanie, ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Bursche Und er sagt, ja, du kommst bei mir auf meine Stube. Und dann kam dieser junge Bursche auf seine Stube und dann zeigt Fiter, was da los ist, hier den Riss nehmen, zu verbessern. Dann sagt der General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so sind viele Menschen, die heißen Christen, und sie sind keine Christen, die können nicht mal einen Knopf annähen. Ich bin kein Schneider, ja. So viele Christen sind nur Namenschristen. Und in der Bibel heißt es einmal, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Hast kein geistliches Leben, keine Substanz, ja. Offenbarung Kapitel 3, Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Das war die Gemeinde in Laodicea. Und dann lese ich weiter. Weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Schreckliches Gericht droht einem, der nur Namenschrist ist. Der heißt Schneider, aber ist kein Schneider. Gegen Lauheit hilft bekanntlich Hitze. Oder, ja, dass man das Feuer anfeuert, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Das ist es, dass wir brennend sind im Geist. Die Bibel lehrt uns, seid brennend im Geist. Jemand betete, Herr, begeistere deine Kirche und fang bei mir an. Begeistere deine Kirche. Wir brauchen Pep, wir brauchen Feuer. Und ich fürchte nicht den Islam. Ich habe keine Angst vor Islam, vor Buddhismus oder Atheismus, was auch immer ist, sondern vor lauen Christen. Vor denen habe ich Angst. Um die mache ich mir große Sorgen. Die Moslems, die beten ein paar Mal am Tag. Ja, aber wir haben hier in Deutschland nicht die Menschen, die Christen, die Jesus bekennen, für Jesus da sind. Die leben so Larifari-Leben. Ja, wenn wir brennend im Geist wären, dann hätte der Islam und dann hätte Atheismus und sonstiges kein Recht. Der Schaden kommt heute in der Kirche und der Gemeinde oder in den Gemeinden hin und her. Nicht von außen, sondern von innen. Von innen, von den lauen Christen. Es sind die Atheisten manchmal viel, viel heiliger, frömmer als die ganzen Berufschristen, die ganzen Pfarrer, was auch immer ist. Ich bin mal in Russland. Wir bringen Hilfsgüter in die Stadt Perm. Und da kommen wir hin und da ist die Stube voll geraucht in diesem weißen Haus, wo wir waren. Und der Hausleiter hat schon gesehen, dass wir immer irgendwie komisch sind oder falsch reagieren, weil er so qualmt. Dann sagte mein Herr, hier, als die Sowjetunion zusammenbrach, die Kinder sind alle einfach überlassen ihrem Schicksal. Ich muss dafür sorgen und ich kann diese armen Seelen und armen Menschen nicht allein lassen. Tagsüber verwalte ich das Haus hier und so weiter und nachts gehe ich stehlen. Und verstehst du, manchmal verdammen wir andere Menschen, weil wir nicht hinter der Fassade sehen. Schau dir Russland heute an. Russland war ein atheistisches Land und wie fromm sie heute sind. Denn Putin doch. Ja, wie fromm sie sind. Manche verurteilen die Menschen nur nach dem Äußeren, aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Es gibt so viele magere Christen, unterernährte Christen. Sie hören hunderte Predigten, verschlingen sie buchstäblich, aber da passiert nichts. Da passiert nichts. Sie nehmen geistlich nichts zu, im Gegenteil, sie nehmen noch mehr ab. Ach, das weiß ich schon, das habe ich schon mal gehört. Es reicht nicht aus, was du gehört hast, sondern was tust du? Was tust du? Ja, was tust du? Es ist wichtig, dass du was unternimmst. Wir haben in Stuttgart einen jungen Bruder gehabt, der hat mir geschrieben, ich möchte nach Deutschland kommen, von den Amish-People, also diese Leute, die noch so sehr konservativ leben. Er war dort, hat ja so ein bisschen Deutsch gelernt, so Schwäbisch-Deutsch von den Mennoniten, was sie früher gesprochen haben. Er will bei uns mitarbeiten, wenn es geht. Und dann kam er und dann war etwas ganz Komisches bei ihm. Jürgen hieß er, der konnte 3 Göckel essen und hat nicht zugenommen. Der konnte essen, so viel der wollte, hat nicht zugenommen. Und dann habe ich gesagt, bei dir stimmt was nicht, Bruder. Und hat noch andere Probleme gehabt, habe ihn zum Arzt geschickt. Und dann haben sie festgestellt, der hat Bandwurm. Ja, und der Arzt hat ihn untersucht und dann hat Tabletten gegeben und so weiter. Du hast einen Zwischenwirt, einen Bandwurm. Und ja, der kann manchmal Meter lang sein. Und dieser Bandwurm ging Stück für Stück aus seinem Körper raus. Und dann war er ganz normal. Heute ist er Prediger in Norddeutschland. Ja, Bandwurm, das ist ein unreiner Geist. Das ist es, warum viele Leute Christus gar nicht richtig kennen, gar nicht richtig erleben. Der Bandwurm. Vielleicht hast du auch noch Bandwurm irgendwo, in aller Liebe. Ja, so einen frommen Teufel, der einfach in dir drin sitzt, verstehst, und alles auffrisst. Du kannst essen, so viel du willst. Und du, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass er so viel essen kann. Und dann setzt er das im ganzen Körper durch, dieser Bandwurm. Und das ist manchmal sehr gefährlich. Dieser Bandwurm versucht dann die Muskeln und was weiß ich, sogar das Gehirn zu zersetzen, zu fressen nachher später und zu schädigen. Bandwürmer sind Parasiten, sammeln feurige Kohlen. Vielleicht musst du zu mir nach Berlin, nach Stuttgart kommen. Ja, und ich habe ihm viel geholfen, dass er wieder auf die Beine kommt, dass er nicht so verrückt ist, wie diese Amish-Leute sind, in aller Liebe, ja, die mit Bandwürmern leben. Es gibt tausende Arten von Bandwürmern, habe ich neulich gelesen, die unterschiedlichsten Wirte. Und sie haben sich spezialisiert, ganz besonders, und verursachen Krankheiten im Körper. Und vielleicht wunderst du dich, wo kommt das her? Und das war bei ihm auch. Die Augen haben nicht mitgemacht, das hat nicht mitgemacht und dergleichen. Es sind so viele Menschen, die von Bandwurm befallen sind. Sammelt feurige Kohlen, schickt sie zum Arzt oder gibt ihnen die Medizin. Manche Leute müssen behandelt werden, damit sie wieder normal werden. Viele Leute sind nicht normal. Sie haben abnormale Zustände, können essen. Futtern, der konnte gar nicht genug essen. Und war ganz schlank und wurde sogar dünner und dünner. Gott ist immer noch normal, natürlich und praktisch. Hör mir gut zu. Gott ist immer noch normal, natürlich und praktisch. Denk darüber nach. Meditiere darüber. Überlege es dir. Ja, was könnte das eine Ursache sein? Das ist nicht normal. Und alles, was nicht normal ist, ist nicht von Gott. Alles, was nicht normal ist, ja, kommt nicht von ihm. Gott ist normal. Auf dieser Welt, ja, da musst du nachdenken. Was ist die Sache? Geh den Eitelkeiten nach. Vielleicht liegt hier der Wurm. Vielleicht liegt hier der Wurm. Ja, der einen auffrisst. Jesus ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, es braucht Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Bist du verrückt? Hat die Polizei zu meinem Vater gesagt. Ja, wir müssen manchmal aus der Norm, aus dem Rahmen fallen. Dinge tun, die die anderen gar nicht glauben, dass man tun darf und sollte. Ja, ein Christ geht nicht zum Arzt. Vergiss das. Der Lukas war auch ein Doktor. Lukas, ein Mediziner, den Paulus auf seine Reise mitgenommen hat. Wir brauchen manchmal, damit wir vom Bandwurm befreit werden. Oder wir brauchen manchmal Seelsorge. Wir brauchen dies und jenes. Der Teufel versucht uns Schuldgefühle einzureden, die wir dann auch persönlich nehmen, so ernst nehmen. Lass die Dinge los. Such selber, was ist mit mir los? Du musst nur deinen Bandwurm loswerden. Ja, die Teufel, die Dämonen, die unreinen Geister. Du musst vielleicht eine Kur durchmachen, so wie dieser liebe Bruder, dass dieser Wurm rauskommt und er kam immer stückweise raus, hinten, ja. Und Gott will deinen Eingang und deinen Ausgang segnen, was hier reinkommt und da hinten raus wieder. Ja, Eingang und Ausgang. Ja, und brockenweise wurde er von diesem Bandwurm befreit. Nicht auf einem Schlag, verstehst du, dass plötzlich der ganze Wurm rauskam. Vergiss doch, sowas passiert nicht. Ja, der Verderber will dich verderben. Fange an, über dich selbst nachzudenken. Denk so, wie Jesus über dich denkt. Was würde Jesus sagen? Leg deine Schuldgefühle ab. Friss nicht alles in die Reihen. Nimm die ganzen Schuldweisungen, Verdächtigungen und Unterstellungen nicht an. Der Teufel möchte dich nur schlecht machen, dir einen Bandwurm geben. Das ist mir so, das ist in den Sinn gekommen in der Vorbereitung. Wer in Jesus ist, in dem gibt es nichts mehr Verdammliches. Du bist eine neue Kreatur. Auch der Bandwurm, der drin ist, der muss raus. Im Namen Jesu. Und wir wundern uns manchmal, was alles so in einem Körper drin ist und wie lang der Bandwurm sein kann unter Umständen. Denn der lebte die ganze Zeit bei den Amish. Die Amish-Leute sind Leute, die bauen alles ab, wollen kein elektrisches Licht haben. Die leben wie in der Steinzeit noch oder wie der Mennoniten-Prediger gelebt hat, so 16., 17. Jahrhundert. Ja, so altmodisch leben. Nein, du bist in dieser Welt und ist inzwischen Architekt geworden. Ja, dieser liebe Bruder. Du bist auf dem Weg der Besserung. Fang an, ja, feurige Kohlen zu sammeln. Und in der Bibel heißt es einmal, da ist ein Engel, der nimmt feurige Kohlen vom Altar und reinigt unsere Lippen, dass wir nichts Negatives sagen. Auch das gehört zu den feurigen Kohlen. Dass wir immer optimistisch sind, immer zuversichtlich sind, immer positiv sind. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, ja. Unsere Lippen müssen auch gereinigt werden durch das Feuer, durch die feurigen Kohlen vom Altar natürlich, vom Altar Gottes. Gott will dir alles zurückgeben, was der Feind dir gestohlen hat. Und er ist ein Dieb von Anfang an. Und es wird alles gut werden, auch mit diesem Bruder. Der war 2-3 Jahre bei mir und das ist gut geworden. Und dann bin ich noch weitergezogen nach Heilbronn. Ja, und dann ging sein Weg auch anders. Und Gott hat ihn durchgeführt. Halte einfach durch. Bleibe dran. Gehorche. Tu das, was du hörst. Auch hier in diesen Predigten. Auch hier gebe ich Botschaften weiter. Vergleiche dich nicht mit anderen. Du schneidest immer negativ ab. Ja, die anderen sind immer besser. Die sind immer reicher, immer gesegneter, immer klüger. Ach, was weiß ich. Ja. Aber jeder lebt von der Gnade Gottes. Preis Gott, ich preise die Gnade Gottes. Und das musste der alte Paulus auch lernen. Ja, der hat gedacht, ich muss vieles machen. Nein, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, ja, da lebst du von der Gnade, nicht mehr durch irgendwelche religiöse Leistungen. Hör auf, ein Jude, Pharisäer oder ein Schriftgelehrter, Bibelforscher oder Besserwisser zu sein. Hör auf, lebe auf der Gnade. Ich sage eine Wahrheit, die wird dich vielleicht schockieren. Vielen Menschen geht schlecht. Ja, sie werden religiös, fromm, sie werden perfektionistisch und pharisäisch, bis sie anfangen, Gott zu suchen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann geht's wieder weiter. Ja, dann bist du bald aus diesem super frommen Lager raus. Du heißt nicht mehr Schneider, sondern du bist ein Schneider. Halleluja, du bist ein Schneider. Du bist nicht mehr von der Welt. Du bist jetzt ja ein Heiliger. Du bist ein Kind Gottes. Und Gott reinigt und heiligt dich. Feurige Kohlen, das ist die Stille, die Ruhe. Du sagst nichts. Du bist gelassen und getrost. Schluckst einfach. Ja, das ist die feurigen Kohlen zu sammeln. Und das verwirrt den Teufel und das Böse und das Negative. Mach keinen Rummel. Bleib ruhig. Komm zurück, wir trinken Tee, hat mein Vater gesagt. Und wir wussten gar nicht, was da passiert, verstehst? Und wie das ausgehen wird. Und wir sind Freunde geworden mit dieser Familie. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 31, da lese ich, als sie gebetet hatten, wurde der Ort, also in der Gemeinde damals, als Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde, wo sie sich getroffen haben, geschüttelt und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort mit Freimütigkeit. Ja, mit Freimütigkeit. Wenn Gott wirkt, dann wird alles gerüttelt und geschüttelt. Und zwar erschüttert zuerst einmal. Und wie der geschockt war, als der hörte, als der Arzt sagte, sie haben einen Bandwurm. Ja, der war geschockt. Der wusste gar nicht mal, was das ist. Da musste man doch selbst im Lexikon nachgucken. Da ist man betroffen. Dann fragt man, wo soll das alles hinführen? Ja, der Apostel, die flohen nicht, als sie erschüttert wurden. Sie blieben zusammen, haben Gott gelobt und gepriesen und die Städte bewegte sich. Ja, der Heilige Geist machte den Rest weiter. Sie wurden kühn und tapfer und haben das Wort gepredigt. Und sie hatten in allem Frieden. Und das ist, sammelt feurige Kohlen, dass du Frieden hast. Und es war uns so wichtig, oder meinem Vater damals, wir haben gerade an dem Tag die Bibelstelle gelesen, in der Andacht. Und wir wohnten ja im Dorf, also eine kleine Wohnung gemietet und dergleichen. Es war nicht einfach für uns. 3 Jahre haben wir gekämpft und gearbeitet. Aber wir haben jetzt Frieden mit den Leuten gemacht. Bleibe ruhig. Bleibe ruhig, auch wenn es turbulent und hart bei dir zu Hause ist. Sie machten genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Beim Auszug, komm zurück, wir trinken Tee. Ja, sie hörten mehr auf Gott als auf die Polizei, auf die Priester. Ja, sie waren ihrer Sache sicher und mein Vater wusste, die Sache wird gut ausgehen. Denn wir wohnten in einer Mulde, die hätten kommen können und jederzeit unser Haus anzünden. Ja, kein Problem. Kein Problem für die gewesen. Sie folgten dem Licht und nicht mehr der Finsternis, nicht mehr dem Hass, dem Groll. Sie ließen die Frommen stehen. Sie haben die Gnade erlebt und wir sollten, wenn wir die Gnade erlebt haben, die Gnade weitergeben an andere Menschen, an unsere Freunde, Nachbarn, Partner, wer auch das immer ist. Ja, das Werk Jesu ausführen, weiter fortsetzen. Und die Jünger haben herausgefunden, wer mit Jesus lebt, für den gibt es keine Verdammnis und er verdammt auch nicht mehr andere. Der kann nicht mehr verdammen. Ja, da hat ein anderes starkes Fundament. Und diese Gebetsstunde dort in Jerusalem hat das Leben verändert. Sie bekannten mit Freimut das Wort Gottes. Sie entdeckten noch weitere neue Fähigkeiten. Sie erweiterten ihr Horizont und ihr Leben. Ja, sie ließen sich nicht stoppen, sich aufhalten, sich blockieren. Sie haben den Plan Gottes verstanden. Wir müssen die Liebe Gottes predigen, den guten Samen ausstreuen. Sie legten sich weiter an mit den Frommen von damals. Sie haben das Prinzip des siegreichen Lebens entdeckt. Feurige Kohlen sammeln, was auch immer ist. Und der Heilige Geist brachte sie auf diesen Punkt. Und die religiösen Menschen, die haben nicht verstanden, was ist da los. Als sie verhört worden sind, da musste der Professor Gamaliel sagen, also, wenn die Sache von Gott ist, wird sie bleiben. Ist die Sache nicht von Gott, wird sie untergehen. Und das ist, dass man sich alles Gott überlässt. Und so ließen sie die Brüder gehen. Der Teufel will uns fertig machen, uns beleidigen, kränken, uns die Freude am Leben nehmen. Aber die Jünger haben die Welt verändert. Ja, die sind über die Erde gezogen, überall. Der Geist Gottes, der Geist der Gnade. Und das ist der Heilige Geist. Es ist nicht nur, dass wir nur Halleluja rufen und schreien. Keiner von ihnen erreichte sanft das Grab. Denk nur an die Apostel. Keiner. Alle Apostel sind irgendwie merkwürdig gestorben, gekreuzigt, gehäutet oder was auch immer war. Sie haben das Leben gesucht. Und sie haben den Menschen gedient. Ja, sie haben keinen Scheinfrieden gepredigt. Und irgendein frommes Vergnügen gesucht. Sie lebten auf einer anderen Ebene. Das Land von damals war voll von Dämonen. Also ich habe in einer Geschichte des Judentums gelesen. Sie haben über 600 verschiedene Dämonen gehabt. Ja. Und wir müssen dem Teufel das Handwerk legen. Ja, Jesus muss sich ständig mit dem Teufel anlegen und sie austreiben. Und er trieb die Teufel durch sein Wort aus. Ja. Und manchmal verursacht der Teufel Blindheit, Taubheit, Lahmheit, verstümmelt die Menschen, dass sie nicht sehen, nicht hören, nicht begreifen. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, ihm das Handwerk zu legen. Ja, und das ist, dieser Schweinebauer dort auf Gardara, ja, da hat Jesus gesagt, sei vernünftig, mach, leb dein Leben, mach dir gar nicht so viel vor und lass dir keine Dummheiten einzureden. Ja, aber was soll ich mit den Schweinen machen? Och, das sind deine Schweine, nicht meine Schweine. Ja, und jag sie in den Abgrund, wenn du willst. Und so ist die Geschichte dort. Ja, eine gewaltige Revolution geht durch die Welt, wenn wir Jesus hören und die Gnade ausleben. Und dann sind die ganzen Schweinebauern zu dem einen gekommen. Bitte, Jesus, geh nach Hause, geh nach Nazareth, denn sonst verdirbst du uns das ganze Geschäft. Dann haben wir keine Sülze mehr und sonst was. Ja, der Begnadigte ist frei, geht nach Hause, ist angezogen und vorher konnte nicht einmal Ketten ihn binden und halten. Auf dem Friedhof hat sie sich nachts getrieben. Schüttel das Joch der Juden, der Kirche, der Religion einfach ab. Ich glaube an Jesus, Halleluja. Und wer den Sohn Gottes hatte, ist frei. Fang ein neues Leben an. Feurige Kohlen sammeln und den anderen vielleicht ein Ärgernis werden, dass der den Herrn Jesus bittet, nicht noch weiter hier jemand zu befreien. Wer gläubig wird, für den gibt es kein gemütliches Leben mehr. Ja, das ist ein Umbruch, da ist Revolution. Die Gnade lehrt uns ein anderes Leben, macht uns großzügig. Ich will dir sagen, was die Gnade Gottes bewirkt. Ja, wir werden liebevoll, gütig. Ja, und dann lieben wir sogar die, die uns nicht sympathisch sind. Da sogar noch mehr vielleicht, denn die brauchen noch mehr Liebe. Die Gnade macht uns geduldig, macht uns verständnisvoll. Ja, wir können ertragen, verkraften. Wer Gottes Gnade einmal erlebt hat, der ist voller Liebe. Mir wurde so viel vergeben. Und wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. So steht in meiner Bibel. Ja. Dem geht es nicht um Perfektionismus, sondern die Gnade beherrscht sogar das Chaos. Die Gnade. Wer Gnade bekommen hat, der hat ein weiches Herz. Oh Herr, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, der handelt großzügig. Wer noch ruppig, hart und herzlos ist, eine Kratzbürste oder was auch immer ist, der die Gnade noch nicht kapiert. Die Gnade ist so sanft und weich. Ja. Wer noch so ruppig ist, der ist noch religiös und hat keine Ahnung von der Gnade Gottes. Wem viel vergeben ist, der salbt die Füße Jesu, der macht Fußwaschung. Wer die Gnade erlebt hat, der ist mild und sanftmütig, verdammt niemand mehr. Ja, dem machen die Schwachheiten des anderen nichts mehr aus, auch wenn er Käsefüße hat, auch wenn die Füße dreckig sind, denn die Leute sind damals barfuß gelaufen und die Straßen waren nicht so gepflastert wie bei uns. Man hat alles auf die Straße geschüttet, auch den Nachttopf und alles, was da war. Ja, wer die Gnade erlebt hat, der ist ja, tolerant, verständlich, Jesus ähnlich, so wie Christus. Sie sind nicht nur Jünger. Vielleicht ist bei dir auch die Zeit der Jüngerschaft vorbei. Jetzt musst du Christ werden. Jetzt musst du Christ werden. Ja, dann machen die ganzen Schläge der Religiösen nichts aus. Die können dich nicht mehr verdammen, egal wie sie wollen. Ja, du freust dich, dass du die Liebe Gottes praktizieren kannst. Das ist das Schöne dabei. Ja, du trägst sogar die Schmach Christi, feurige Kohlen sammeln, die Schmach Christi tragen. Dann machen die Beleidigungen nichts mehr aus, die Demütigungen, die Verachtung, die ganzen Skandale. Komm, rutsch mir den Buckel runter. Ja, trotz den Demütigungen durch die Geistlichkeit damals, ja, waren sie voll des Heiligen Geistes, die Jünger, lobten Gott und verkündigten in Freimut das Wort Gottes. Selbst wenn man noch so demoliert und angeschlagen ist und abgelehnt worden ist, sie predigten weiter. Sogar Paulus hier, Apostelgeschichte 19, da lese ich 30 Jahre später, erlebten die Diener, also besonders der Apostel Paulus, in Ephesus das Gleiche. Ja, und wir erleben das überall das Gleiche, die gleiche Methode, wie Satan uns begegnet. Der heidnische Götzendienst will Gottes Werk aufhalten. Ja, verhindern, vernichten, vertreiben, aber Gottes Sache geht weiter. Du bist stark als Überwinder, wenn du feurige Kohlen dabei hast. Ja, feurige Kohlen. Wenn du weißt, die Heilung ist von Gott. Wenn du weißt, der Weg, den ich gehe, ist von Gott. Die Sache, zu der ich stehe, ist von Gott. Das Problem, das ich durchmache, ist von Gott. Von Gott zugelassen. Ja, ja, du weißt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, was auch immer ist. Wer nicht weiß, dass Gott über allem steht, dass er die Kontrolle hat, der ist schnell entmutigt, niedergeschlagen, schnell besiegt und kapituliert. Aber wer das weiß, so wie die Apostel damals, die Sache ist von Gott. Gott hat es zugelassen. Und wenn etwas von Gott ist, kann niemand verhindern. Niemand. Ja. Die Apostel kamen mit großer Gewissheit Zeugnis von der Auferstehung Jesu, weil sie dabei waren, sie haben was erlebt. Das waren keine Namenschristen, keine Scheinheilige. Sie sind durch Tiefen gegangen. Ja, wenn Gott befördert war die Tage meine Botschaft, dann lässt es erstmal in die Tiefe gehen. Sie haben Tiefen durchlebt, sie haben aus Angst vor den Juden sich verschlossen oder eingeschlossen. Ja, und sie wussten, Jesus lebt, er ist uns begegnet, er ist uns erschienen. Und wir leben nicht von Theorie. Und deshalb ist es feurige Kohlen zu sammeln auf sein Haupt, ist, dass wir, ja, das göttliche Feuer in uns haben. Denn am Pfingsttag passiert etwas Merkwürdiges. Auf die 120 setzten sich Feuerzungen. Auf alle 120. Auch auf die Mutter Maria. wer Gott nur von Hören sagen nachfolgt, der kommt nicht weit. Der kommt nicht weit. Die Gnade, dieses Feuer, sammelt feuerige Kohlen auf ihr Haupt. Das Feuer Gottes verdrängt das Übel, das Böse, die negativen Gefühle, die Sünde, egal wie schlimm die war oder ist, die ganzen Dämonen, unreine Geister, die ganzen falschen Religionen, das falsche Gewissen. Und sie sprachen in anderen Sprachen. Und das ist, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist gibt, auszusprechen. Kohlen auf den Lippen, die Lippen gereinigt durch die Kohlen vom Altar. Ja. Und dann erfüllst du nicht nur deine Pflicht, sondern du tust das, was Gott will. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, meine Lieben. Nimm also Jesus an und lieb Jesus aus. Halleluja. Gnade ist ein Geschenk, kostenlos. Du musst es nur annehmen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 10, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Sei auch du, was du bist, durch die Gnade Gottes. Jeder von uns kann durch die Gnade Gottes ein Heiliger werden. Halleluja, Halleluja. Durch die Gnade Gottes kannst du noch weiterkommen. Durch die Gnade Gottes kannst du Kraft bekommen, Weisheit bekommen, Liebe bekommen, Freude bekommen, Freundschaften schließen, auch Frieden schließen. Du kannst was Großes erleben durch die Gnade. Und hier in Jesaja 54 lese ich noch, keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird Erfolg haben. Jesaja 54, 17. Und jede Zunge, die gegen dich spricht oder sich erhebt, wird keinen Erfolg haben. Alles, was dich verdammt, wird keinen Erfolg haben. Kein bleibender Erfolg. Ja, in der Ewigkeit, ja, da interessiert sich der liebe Gott nicht mehr für das Negative, das Böse, für die schwarzen Flecken. Da ist der Herr, da triumphiert die Gnade. Alle Ankläger werden verschwinden. So wie bei dieser Ehebrecherin. Frau, wo sind die ganzen Ankläger? Die sind gegangen. Und dann sagt Jesus, und auch ich verdamme dich nicht. Ja, Gott ist unser Schild. Und er wehrt alle Angriffe ab. Ja, und jede Zunge, die dich schlecht gemacht hat, wird verstummen, wird nicht mehr gehört, nicht mehr akzeptiert. Ja, der Ankläger wird nicht mehr zu Wort kommen. Komm, gehen Sie. Seine Klage wird gar nicht angenommen, gar nicht zugelassen. So wie bei manchen Gerichten heutzutage. Mit Verleumder wird Gott sich selbst abgeben. Da musst du dich nicht groß rumschlagen. Ja, das ist Gottes Sache. Gott hat kein Interesse an die Ankläger. Wer will die Kinder Gottes verdammen? Gott ist da, der gerecht macht, steht in mir, meiner Bibel. Feurige Kohlen sammeln. Halleluja. Keine Zunge, die sich gegen dich gerichtet hat, wird Erfolg haben. Bei Gott zählen die Verleumder gar nichts. Und der Teufel ist immer noch der Ankläger der Brüder. Schau doch den Hiob an. Ach, komm, komm. Vergiss doch die ganze Geschichte. Ja. Dank der Gnade Gottes. Danke Gott für die Gnade. Sprüche 24, Vers 16 noch. Der Gerechte fällt siebenmal des Tages und steht wieder auf. Der ist wieder da. Du darfst aufstehen und weitermachen, da wo du aufgehört hast. Ja. Ja, wo du irgendwas falsch gemacht hast. Gottes Wille ist, dass du weitermachst. Himmlischer Vater, wir sind alle begnadigt durch Jesus Christus. Wir sind versöhnt mit dir. Die Sünde, die gegen uns stand, ist ausgelöscht. Satan muss uns in Ruhe lassen. Er hat keine Angriffsfläche bei uns. Und wir lassen uns vom Teufel, ja, die Gnade nicht nehmen. Ich lass mir an deiner Gnade, lieber Gott, genügen. Und ich bete jetzt für alle lieben Geschwister, wo sie auch immer sind. Herr, wir müssen keine Rituale mehr erfüllen. Jesus hat alles für alles getan. Er hat gebüßt. Und die Gnade versetzt uns jetzt an himmlische Örter und macht uns zu Heiligen. Wir sind frei von allen Flüchen, Verwünschungen und wir vertrauen dir und deinem Wort. Jesus, du hast das Werk getan, du hast vollbracht und ich segne jetzt jeden. Halleluja. Und wir hören noch ein schönes Lied. Geh unter der Gnade. Geh unter der Gnade. Geh nach Hause unter der Gnade. Preis die Gnade heute Nacht oder wo auch immer du bist. Preis die Gnade Gottes. Und wir hören die Musik und wir nehmen das Opfer auf.